Seit Corona ist es noch schöner zu predigen, weil man die Maske abnehmen darf. Echt schön. Aus irgendeinem Grund haben meine Eltern mich damals schon mit 5 Jahren eingeschult. Einen Kindergarten habe ich nie besucht vorher. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Und da meine Eltern beide gestorben sind inzwischen, kann ich auch nicht mehr fragen, warum war das so. In der Schule führte das dann dazu, dass ich immer einer der Jüngsten in der Klasse war. Klar, außer man bleibt sitzen, aber das hatte ich nicht vor, habe ich auch nicht gemacht. Ich war dadurch einer der kleinsten und auch der schmächtigsten Schüler, auch wenn man das heute kaum glauben mag. Mein Problem war damals nicht nur, dass ich einer der kleineren war und die anderen einfach auch körperlich weiter. Das Problem bei mir war die Kombination von mangelnder Körpergröße und körperlicher Stärke mit guten Noten. Ich war immer etwas kleiner und meistens trotzdem irgendwie ein bisschen schlauer manchmal als die anderen. Ich war so ein kleiner Streber. Und durch meine Segelohren hatte ich tatsächlich einen Spitznamen Segelflieger und war für manche nicht ganz so nette Klassenkameraden das ideale Mobbingopfer, auch wenn es dieses Wort damals noch gar nicht gab, habe ich einiges an Druck abgekriegt von Leuten, die das nicht mochten, dass so jemand in der Klasse ist. Schule war für mich nicht nur Spaß oder Freude am Lernen. Wie gerne hätte ich jemand gehabt, der mich verteidigt, der für mich kämpft, der für Gerechtigkeit sorgt und der immer an meiner Seite ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich damals auch als kleiner Junge gerne jemanden gehabt, der diesen bösen Typen mal neue Wege der Konfliktlösung aufzeigt. Kennt ihr diesen Satz noch von früher? Ich sag's meinem großen Bruder. Soll ich das? Aha. Ich sag's meinem großen Bruder. Ich hatte keinen großen Bruder. Das war blöd. Aber vielleicht könnt ihr euch auch an solche Situationen in eurem Leben erinnern, wo ihr einen großen Bruder gebraucht hättet, um auf ihn zu verweisen und zu sagen, der ist stärker als ich. Also wenn du mir was antust, kommt mein großer Bruder und dann Gnade dir. Jemanden, der für euch gekämpft hätte, in euren Kämpfen. Und eventuell brauche ich so jemand und ihr auch noch heute. So einen großen Bruder. Ich bin Gott dankbar, dass diese Zeit hinter mir liegt und dass ich im Teenageralter Gott persönlich begegnet bin. Diesem Gott, dem ich dann mein Leben anvertraut habe. Und seitdem lebe ich mit Jesus. Meine Schwester hat mich vor ein paar Jahren angerufen und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, wir sind jetzt beide 40 Jahre lang getauft. Und der erste Schreck war zu rechnen, wie alt ich dann schon bin. Und der zweite Punkt war, sich zu freuen über das, wie lange Gott schon mit mir unterwegs war. Und seitdem ich mit Jesus lebe, hat sich meine Sicht auf mein Leben verändert. Enorm positiv. Mein Vertrauen zu Gott ist gewachsen und irgendwie hat Gott mir das auch geschenkt, dass mein Selbstvertrauen gewachsen ist, weil ich glaube, dass Gott mich liebt und ich mein Leben darauf bauen konnte. Und wenn ich so zurückschaue, wie Mario das jetzt auf das Jahr 2021 gemacht hat, auf viele Jahre mehr zurückschaue, dann staune ich immer mehr über diesen Gott, der seit mehr als 40 Jahren mein Herr, mein Heiland, mein Retter ist. Heute ist der 2. Januar und vielleicht schaut ihr voller Hoffnung, so wie Mario auch, auf das neue Jahr 2022 und auf all die guten Dinge, die passieren werden. Eventuell habt ihr aber auch schon die ersten Vorsätze für das neue Jahr nicht geschafft. seid schon gescheitert und ihr überlegt schon wieder, ob ihr nicht doch mal so langsam an euch verzweifeln könntet. Letztes Jahr wollte ich 10 Kilo abnehmen, jetzt sind es noch 14. Wenn ich nur auf mich und auf meine Erfolge schaue, wenn wir nur auf uns und auf unsere Leistungen schauen, auf das, was wir hinkriegen, dann werden wir immer wieder auch frustriert sein, weil wir es nicht schaffen, weil wir es nicht hinkriegen, egal wie doll wir das wollen. Vorgestern haben wir in unserem Silvestergottesdienst zurückgeschaut auf das alte Jahr und wir haben auch Zeugnisse davon gehört, was Gott im Leben von Menschen getan hat. Wie er ihnen ganz konkret begegnet ist, wie er Gebete erhört hat, wie er gesund gemacht hat, wie er neue Wege gezeigt hat. Und diesen Blick auf Gott und auf die Güte Gottes, den brauchen wir immer wieder, um neuen Mut zu fassen. Unsere Blickrichtung bestimmt unser Denken. Wenn wir auf uns gucken, werden wir immer an Grenzen kommen und frustriert werden. Wenn wir auf Gott schauen, werden wir nicht an Grenzen kommen. Wenn wir auf Gott schauen, werden wir Mut bekommen und Hoffnung, weil er, der gute Gott, gerne Mut und Hoffnung weitergibt, weil er die eigentliche Hoffnung für unser Leben ist. In den nächsten 3 Gottesdiensten zu Beginn diesen Jahres wollen wir in den Predigten ganz bewusst auf die Größe Gottes schauen. Und wir wollen uns auf ihn ausrichten, auf ihn blicken. Jemand, der trotz großer persönlicher Schwächen in seinem Leben Gott wirklich liebte und ihm folgen wollte, war David. David, einer der prägendsten Menschen des Alten Testaments, der König Israels, der mal der kleine Hirtenjunge war, gegen Bären und Wölfe kämpfte und dann Goliath besiegte. Dieser David hat so viel mit Gott erlebt. Und er hat auch immer wieder Momente gehabt, wo er zurückschaute auf das, was Gott in seinem Leben getan hatte. Und wir schauen uns heute einen Psalm an, der am Ende des Königtums von David geschrieben sein könnte. Denn er blickt auf ganz viel zurück. Es ist der Psalm 145, es ist der letzte Davids-Psalm in den 150 Psalmen. Und er fasst nochmal zusammen, wer Gott für ihn ist. Er blickt auf sein Leben zurück. Diesen Psalm möchte ich gerne mit euch zusammen lesen und dann einige Verse genauer anschauen. Es ist ein langer Psalm, weil es gibt so viel über Gott zu sagen. Und ich möchte ihn uns ganz vorlesen, weil ich glaube, dass jeder einzelne Vers wichtig ist. Ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob, seine Erhabenheit ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke, sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte, jubelnd preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Herr, alles, was du erschaffen hast, lobt dich und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist und geben Zeugnis von deiner Macht. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreiches. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen. Und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, sie zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Wow, ja, da kannst du zigmal Amen sagen, ständig kannst du sagen, Amen, Amen, so ist es, so ist es. Einige Verse möchte ich mit euch genauer angucken und euch ein paar zentrale Aussagen hoffentlich so formulieren, dass ihr sie behaltet. Die erste zentrale Aussage ist, Gott ist groß und ihm gebührt Lobpreis. Die Größe Gottes erfordert Lobpreis. Das ist unsere richtige Reaktion auf seine Größe. Die ersten drei Verse. Ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten. Groß ist der Herr. Ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. David sagt dir, ich will dich preisen, mein Gott. O König, es ist der Wille, die bewusste Entscheidung des Königs David, der weiß, was es bedeutet, König zu sein, seinen König Gott zu preisen. Lobpreis passiert nicht einfach. Es ereignet sich nicht ganz überraschend und zufällig, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Ich stelle mich unter den großen Gott und ehre ihn. Ich nehme bewusst meine niedrigere Position ein und ehre den, der höher ist. Ich entscheide mich dazu, das zu tun. Wenn man im Lobpreis Gott erhebt, wenn man ihn preist und rühmt, dann erkennt man ihm die Stellung zu, die ihm alleine gehört und die ihm alleine gebührt. Und Lobpreis ist etwas, von dem David sagt, es passiert täglich. Tag für Tag will ich dich preisen. Für alle Zeiten will ich deinen Namen loben. Es passiert täglich und es passiert ewig. Wenn wir Lobpreisen, dann ist es eine Momentaufnahme. Lobpreis war vor uns und Lobpreis wird nach uns sein. Als ich in Oxford meine Tochter besucht habe, die dort einige Zeit war, bin ich in eine anglikanische Kirche dort gegangen. St. Aldate's in Oxford. Und die feiern Gottesdienst in einer alten Kirche, wirklich wunderbar, wunderschön. Und vor dieser Kirche auf einem Platz steht eine große Stele. Dort steht, an diesem Ort wurde Christus schon seit mehr als 1000 Jahren gepriesen. Und wir machen weiter. 1000 Jahre an diesem Ort, das nimmt dich mit rein in eine Vorstellung, dass Lobpreis wirklich etwas ist, was durch alle Zeiten und in alle Zeiten und in Ewigkeit passieren wird. Ich hatte ein erhebendes Gefühl, da zu stehen, das zu lesen, dann da reinzugehen und mit den anderen zusammen Gott zu ehren. Das war gut zu wissen, heute ist es richtig, Gott zu ehren. Es war richtig, es wird richtig sein und heute ist es richtig. Aber es ist nicht nur das Singen von Liedern zur Ehre Gottes. Nicht nur, indem wir Musik machen, indem wir unsere künstlerischen Begabungen da hineinlegen und investieren, um Gott zu ehren, sondern das ist nur ein Aspekt. Wie lobe ich denn Gott täglich? Wir treffen uns ja nicht täglich hier. Wie lobe ich denn Gott am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und so weiter? Indem ich ihm Zeit gebe, indem ich anerkenne, er ist höher als ich. Ich gehöre ihm, Meine Zeit gehört ihm. Meine Kraft gehört ihm. Mein Geld gehört ihm. Alles, was ich bin und habe, soll ihn ehren. Indem ich ihm Zeit gebe, mir Zeit nehme für ihn, indem ich bete, indem ich die Bibel lese, Gottes Wort, indem ich seinen Willen tue, das tue, was ich schon als richtig erkannt habe, und indem ich das Böse lasse, das nicht tue, von dem ich weiß, es gefällt Gott nicht, und indem ich ihn bezeuge, von ihm rede, vor allen Menschen. All das ist Lobpreis Gottes. Warum tue ich das? Warum sollten wir das tun? Groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. So sagt David. Grund ist die Größe Gottes. Im Lobpreis geht es nicht darum, Gott zu ergründen, mehr über ihn zu erfahren oder Wissen zu sammeln, sondern um das Bekenntnis: Gott, du bist groß. Gott, du bist groß. Das Bekenntnis seines Ruhms, seiner Ehre und ihn zu loben. Und das geschieht mit Worten, mit Liedern, mit Taten. Das passiert im stillen Kämmerlein und das passiert öffentlich. Wenn dein Nachbar dich fragt, was glaubst du eigentlich? Wenn du auf der Arbeit gefragt wirst, was ist eigentlich das Wichtigste in deinem Leben? Wofür lebst du? Worin siehst du einen Sinn? Dann rede von diesem Gott und sag, mein Lebenssinn ist es, diesen großen Gott zu ehren und zu folgen und ihm zu gehorchen. Er hat alles für mich getan, ich will alles für ihn tun. Also der erste Punkt, Gott ist groß und ihm gebührt Lobpreis. Der zweite Punkt, Gottes Größe ist von allen erkennbar und für alle erfahrbar. Die nächsten Verse. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten hören. Reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Die Werke Gottes, seine Taten, seine Wunder sind erkennbar und sichtbar. Wir laufen durch diese Welt und begegnen den Wundern und Taten Gottes. David spricht von machtvollen, von gewaltigen, von ehrfurchtgebietenden Taten Gottes. Und man merkt richtig, wie er nach den passenden Worten sucht, um das zu beschreiben, was Gott tut, wie Gott ist, wie Gott sich ausdrückt, wie man ihm begegnen kann. Die Größe Gottes löst Staunen aus. Staunen. Ich stehe da mit offenem Mund und staune, wie groß Gott ist. Vielleicht löst sie auch Ehrfurcht aus oder Angst, weil man erkennt, wie klein man selber ist und wie groß dieser Gott ist. Meine Eltern haben meine Geschwister und mich, als wir noch Kinder waren, immer ins Senckenberg-Museum nach Frankfurt mitgenommen. Das hat mir sehr gut gefallen, mich sehr beeindruckt. Und wir haben unsere Kinder dann auch immer wieder mitgenommen ins Senckenberg-Museum und haben ihnen die gleichen Dinge gezeigt. Mich haben vor allem immer die Dinosaurier fasziniert. Na klar, der Tyrannosaurus Rex, der da ist. Aber auch dieses Skelett des Finnwals, kennt ihr das? Dieser eine riesige Raum, den die gemacht haben, um an der einen Wand das Skelett aufzuhängen, 21 Meter lang. Das hat was. Und der Finnwal ist nur der zweitgrößte Wal, den Gott gemacht hat. Allein die pure Größe dieser Giganten, wenn man da so steht, als kleines Kind ist es nochmal viel eindrücklicher, flößte mir Respekt ein, Ehrfurcht. Und trotzdem ist all das nur Schöpfung. Was löst bei euch Ehrfurcht aus und Staunen? Vielleicht sind es Gebirge, wie die Alpen, wenn man sich das anschaut, was Gott gemacht hat. Vielleicht ist es die Weite des Meeres oder der Grand Canyon in den USA. Ich habe noch niemanden gehört, der damals stand und nicht vollkommen sprachlos und beeindruckt wieder zurückkam. Die Schönheit eines herbstlichen Waldes, die Stärke eines Sturms, die Struktur einer Schneeflocke, ein Sonnenuntergang, Musik, Kunst. Und all das ist nur Schöpfung, von Gott gemacht, in uns angelegt, ein Abglanz von seiner Schönheit. Wenn wir fasziniert sind von der Schönheit, der wir begegnen können in der Schöpfung, in unserem Leben, wie schön, wie groß, wie wunderbar muss dieser Gott sein, der sich das alles ausgedacht hat, von dem das alles kommt. Es gibt erstaunlich viele Menschen, die an Horoskope glauben. Den Einfluss der Sterne auf unser Leben. Ich habe letzte Woche was gelesen, das waren mehr als 50% der Bevölkerung in Deutschland glaubt an Horoskope. Hat mich sehr erschreckt. Ich hätte eher gesagt 5, so müssten wir ja langsam mal verstanden haben. Aber 50. Immer wenn mich jemand nach meinem Sternzeichen gefragt hat, habe ich gesagt Waschbär. Oder ich habe gesagt, glaubst du an die Macht von Sternen? Ich glaube an die Macht von dem, der die Sterne gemacht hat. Das ist doch clever, oder? An die Macht von dem, der das gemacht hat, was angeblich dein Leben beeinflusst. Ich glaube, dass dieser Schöpfer mein Leben beeinflusst. Man kann die Schöpfung anbeten und da vollkommen durcheinander kommen und sagen, das ist das eigentliche Ziel. Aber man kann auf jeden Fall den Schöpfer erkennen an seiner Schöpfung. Das hat Paulus 1000 Jahre nach David einmal so formuliert im Römerbrief. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Krasse Aussage. Dafür hat Gott die Schöpfung gemacht, damit wir an der Schöpfung ihn, den Schöpfer, erkennen. Und man kann ihn daran erkennen. Und dann preist David hier in diesem Psalm weitergehend noch den Charakter Gottes, seine große Güte, seine Treue, seine Langsamkeit zum Zorn, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Welch ein großer Gott. Welch ein großer Gott. Der dritte Punkt, die Größe Gottes muss bekannt gemacht werden. Die nächsten Verse. Herr, alles, was du erschaffen hast, lobt dich. Und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist und geben Zeugnis von deiner Macht. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreichs. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Jedes Geschöpf Gottes hat aufgrund seines Geschöpfseins den Blick für Gottes Herrlichkeit und Macht in sich. Jedes Geschöpf erkennt, ich bin geschaffen und es gibt einen Schöpfer. Aber die Verkündigung dieses Gottes und seines ewigen Königreichs, das kann nur durch die passieren, die zu diesem Gott gehören, die ihm treu sind, wie David hier sagt. Aber alle sollen es hören, wie groß dieser Gott ist. Jedem soll das bekannt werden. Über diese Menschen, die zu Gott gehören, wird gesagt, sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen. Das ist etwas, was in uns ist. Wir können den Mund nicht halten. wie Petrus und Johannes sagen, wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können doch nicht den Mund halten über diesen Jesus, den Sohn Gottes, der gekommen ist, der sich hat kreuzigen lassen, der für uns gestorben ist, der unsere Schuld vergeben hat und der auferstanden ist und lebt, der der große König ist. Wir können doch nicht schweigen. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen. Das ist unser Auftrag, das ist unser Job als Menschen, die zu diesem Gott gehören. Geht hin, machet alle Menschen zu Jüngern, zu Nachfolgern dieses Gottes. Das müssen und sollen alle hören, der große Gott ist der ewige König. Und wenn David hier von dem ewigen Königreich spricht, dein Königreich ist ein ewiges Reich, deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen, dann ist das schon etwas Prophetisches hin auf das Königtum Jesu, auf das Reich Gottes, das anbricht, wenn Jesus kommt. Das Geschehen an Weihnachten, die Geburt Jesu, das Kommen des Retters und Herrn, Gott wird Mensch, das muss allen bekannt werden. Das Sterben des Sohnes Gottes zur Vergebung unserer Schuld, damit wir wieder Gott, unserem Vater im Himmel, begegnen können. Seine Auferstehung vom Tod, die Rettung vom Tod, davon müssen alle hören. Davon müssen alle Menschen hören. Und unser Job ist es, das zu sagen. Es gibt keine bessere Nachricht für diese Welt. Und wir sind die Botschafter des Reiches Gottes, die das überall bekannt machen. Und das war David 1000 Jahre vor Christus. Und das galt für Paulus und es gilt für uns heute. Der vierte Punkt, Gottes Größe wird deutlich durch sein Wesen. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Das könnten schon Sätze über Jesus selbst sein. Man meint, ihn zu hören und zu erleben. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist doch Jesus. David redet hier schon von Jesus, von diesem Gott und dem Charakter Gottes, der durch Jesus dann so sichtbar und erfahrbar und deutlich wird. Gott wendet sich allen gnädig zu. Er stützt, er richtet auf, er versorgt, er ist freigebig, er ist gerecht und er ist gütig. Das ist unser großer Gott, der weiß, was wir brauchen und auf unsere Bitten gerne reagiert und Gutes schenkt. Das wird in den letzten Versen des Psalms deutlich. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erhört das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie. Das sind Verheißungen und Versprechen, die dem Wesen und Charakter unseres großen Gottes entsprechen. Da steht nicht, dass wir nie Probleme haben werden, dass wir nie Hunger haben werden, dass wir nie in Not sein werden und niemals Hilfe brauchen würden. Da steht, dass Gott diejenigen hört und er hört, wenn sie in diesen Situationen bitten und zu ihm rufen, aufrichtig, ehrlich und sagen, Herr, wir schaffen es nicht, wir brauchen dich. Da steht, dass unser Gott hört und rettet. Und da ist wieder dieses Wort, mit dem wir manchmal Probleme haben. Ehrfurcht. Die neue Genfer Übersetzung benutzt dieses Wort sehr gerne und es ist sehr nett übersetzt. Vielleicht, damit wir uns nicht total daran verschlucken, weil wir mit diesem anderen Wort, was da eigentlich steht, nichts Positives verbinden. Eigentlich steht da, die ihn fürchten. Und das ist auch gemeint, die, die Gott fürchten. Dieser große und mächtige Gott ist ein Gott zum Fürchten. kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gehört hätte in dieser Predigt, in irgendeiner Predigt hier. Gott ist ein Gott zum Fürchten. Ja, er ist durch Jesus auch unser Vater im Himmel, der uns liebt. Und dennoch spricht die Bibel immer wieder nicht nur davon, dass wir Gott lieben sollen, als Antwort auf seine Liebe, sondern dass wir ihn fürchten sollen. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Der große Gott ist ein Gott zum Fürchten. Der letzte Punkt. Wir neigen dazu, als Menschen vielleicht in dieser Zeit mehr als jemals zuvor, nur das uns Angenehme und Wohltuende hören zu wollen. Aber frommes Weichspülen hilft uns nicht. Es hilft uns nicht, selektiv Bibel zu lesen, nur das rauszunehmen, was uns passt, was in unser bisheriges Bild schon von Gott schon hineinpasst und alles andere auszublenden. Unser Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist. Und das macht der nächste Vers nochmal sehr deutlich, Vers 20. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Die Größe Gottes drückt sich aus in seiner Nähe und Liebe zu denen, die ihm nahe sein wollen und die ihn lieben. Bis hierhin scheint ja alles gut zu sein, ne? Das ist der Gott, den wir kennen, der liebe Gott, der geduldig ist, langsam zum Zorn, der im Himmel sitzt und fröhlich und gnädig auf uns herablächelt und sagt, ist schon gut, nimm alles nicht so ernst, am Ende steht meine Liebe. Das steht hier aber nicht. Es steht einfach nicht da. Aber die ihn missachten, vernichtet er. Wie passt das zu einem liebenden Gott? Ich glaube, es passt zu einem großen Gott. Es passt zu einem Gott, der Ehre verlangt, weil sie ihm zusteht. Und er sagt, wer mich nicht anerkennt, der gehört nicht zu mir. Und er wird mit den Konsequenzen leben und sterben müssen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Überrascht von Furcht. Es gibt, vielleicht kennt ihr das, die schon länger auch fromme Bücher lesen, es gibt dieses Überrascht von der Stimme Gottes über die prophetischen Eindrücke, die Gott gibt. Es gibt Überrascht von Freude, auch schon sehr, sehr lange. Und hier gibt es Überrascht von Furcht, das ist letztes Jahr rausgekommen. Und es betont Aspekte, die wir seltener hören. Aber es ist kein neuer Aspekt. Ich habe im Psalm 2 einen Vers gefunden, der auf zwei Arten übersetzt wird. Auch hier sehen wir wieder den Unterschied der Übersetzungen. Luther übersetzt, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Die Neue Genfer übersetzt, dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. In einem kurzen Satz wird das zusammen formuliert, was wir irgendwie nicht zusammenkriegen. Furcht und Freude, zittern und loben und ihm zujubeln. Wie passt das zusammen? Ich glaube, dass beides angemessene Reaktionen sind auf diesen Gott. C.S. Lewis beschreibt in seinen Narnia-Büchern den Löwen Aslan, der für Jesus steht. Einen großen und furchterregenden, aber ebenso großartigen und weisen Löwen. Dieser Löwe Aslan ist gefährlich und ein unüberwindlicher Feind, aber er ist ohne Zweifel gut. In der Tiefe seines Wesens ist Güte und Liebe. Und in dem Buch Der König von Narnia lässt C.S. Lewis den Biber über Aslan Folgendes sagen. Er kommt und geht. An einem Tag werdet ihr ihn sehen, an einem anderen nicht. Er lässt sich nicht gerne festbinden. Und natürlich gibt es noch andere Länder, um die er sich kümmern muss. Keine Sorge, er wird sich oft sehen lassen. Nur ihr dürft ihn nicht drängen. Wisst ihr, er ist wild. Nicht so wie ein zahmer Löwe. Wisst ihr, er ist wild. Nicht so wie ein zahmer Löwe. In der Bibel begegnen wir Jesus als dem Lamm Gottes, das für die Sünden der Welt geopfert wird. Aber wir begegnen auch dem Löwen aus dem Stamm Juda. Der Gott, den uns die Bibel beschreibt, dieser Gott ist nicht harmlos. Dieser Gott lässt sich nicht zähmen, in unsere Bilder einpassen. Bekommen wir noch einen Schrecken, wenn wir über Gott und seine Größe nachdenken? Oder haben wir uns an einen ungefährlichen und harmlosen Gott gewöhnt? Ich habe keine Ahnung, wie es in deinem Leben aussieht und mit welchen Schwierigkeiten, Herausforderungen und Ängsten du zu kämpfen hast. Vielleicht ist es Angst um die tägliche Versorgung, deinen Job, deine schulischen oder studentischen Leistungen, deine Partnerschaft oder Ehe, die Angst vor Corona oder anderen Krankheiten, oder auch schließlich die Angst vor dem Sterben und dem Tod. Mit all dem können wir umgehen, wenn wir die Größe Gottes anschauen. Die Größe Gottes ist die Voraussetzung dafür, dass er in unserem kleinen Leben Gott und König und Herr sein kann. Nur ein großer Gott kann mich wirklich retten, bewahren, schützen, verteidigen, erhalten, versorgen und mit allem fertig werden. Auch mit allen Ängsten und mit allem, was mir schaden will, auch mit allen meinen Feinden. Dieser Gott ist der Sieger. Und nur ein gefährlicher und ein mächtiger Gott kann auch wirklich für Gerechtigkeit sorgen. Niemand ist so groß wie der Gott, dem wir folgen und den wir anbeten. Weil Gott groß ist, kann ich ihm mein kleines Leben anvertrauen und ihn damit ehren. Und zu diesem Ergebnis kommt auch David am Ende seines Psalms. Sein Fazit aus all dem, was er vorher gesagt hat, ist: Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Wieder die Entscheidung von David: Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Und genau das will ich auch für mein Leben. Aus meinem Mund soll das Lob dieses großen Gottes erklingen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Zittern als bisher, aber voller Freude über seine Gnade und seine Liebe zu mir. Unser Gott ist ein großer Gott und ihm gebührt unser Lob. Jeden Tag und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns diesen Gott jetzt gemeinsam als Gemeinde loben und ehren und seine Größe anschauen. Stellt euch dabei die Frage, wer Gott für euch ist und ob er euer Bild in euch vielleicht verändern möchte, herausfordern will. Und dann entscheidet euch dazu, Gott zu ehren und ihn zu loben.